Nun, Gott hat uns wiederum einen Tag der Gnade auch geschenkt. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es besonders auch für die heutige Morgenstunde, wie auch die Sänger gesungen haben, dass wir wirklich stille werden. Dass wir stille werden vor Gott und dass er ganz persönlich zu unserem Herzen auch durchreden möge. Und dass er ganz besonders auch das Wort, was wir auch hören werden, doch beleben möchte und dass es zu uns persönlich reden möchte. Denn der Heilige Geist weiß ja am besten, was ein jeder Einzelne bedarf. Es ist zwar ein Thema, ein Gedanke für uns alle, aber wir haben ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Und so möchte ich, oder ist auch mein Gebet, dass Gott auch das Wort an unseren Herzen auch segnet. Wir werden uns heute Morgen einige Gedanken über das Leben machen. Nun, wenn wir bereits das natürliche Leben betrachten, dann müssen wir sagen, es ist ein Wunderwerk Gottes, wie ein Leben entsteht, wie so ein kleines Kind geboren wird. Wir sehen schon die Lebenszeichen sozusagen, die Zeichen des Lebens, das Kind, es atmet. Es gibt Laute von sich, es verlangt nach Nahrung, es bewegt sich. Aber im geistlichen Leben gibt es auch sozusagen ein Leben. Und wenn ich an die zurückliegenden Tage jetzt in Tuningen so zurückblicke, dann durfte ich auch Zeuge sein, auch einiger Bekehrungen, wie Menschen wirklich vom Tode sozusagen zum Leben auch hindurchgedrungen auch sind und welche Freude es auch war. Und so kam mir auch der Gedanke, über den Wert des geistlichen Lebens auch zu sprechen. Und das soll auch das Thema für die heutige Morgenstunde sein. Der Wert des geistlichen Lebens. Und wir gehen zu Anfang in die Schöpfungsgeschichte auch, und zwar in 1. Mose 1. Entschuldigung, in 1. Mose 2, Vers 7. Und lesen hier: Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase, und also war der Mensch eine lebendige Seele. Und wir sehen hier, dass der Mensch sozusagen eine Zweiteilung ist. Es ist einmal der Körper und es ist auch die Seele, die Gott auch geschaffen hat. Und wir wissen auch, dass der Körper vergänglich ist und die Seele, sie ist unvergänglich, sie ist unsterblich, sie ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und Adam und Eva, die von Gott geschaffen wurden, die haben diese lebendige Beziehung zu Gott gehabt. Sie durften in dem Garten Eden leben, von allen Früchten auch, von allen Bäumen dort auch essen, mit einer Ausnahme, die Gott auch ihnen gesagt hat. Und sie haben sich wirklich des Lebens mit Gott auch erfreut. Aber dann ist etwas eingetreten. Es war der Sündenfall und Gott hat sie gewarnt. Und zwar in 1. Mose 2, Vers 17 heißt es, oder lasst uns ab 16 noch lesen: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und wir kennen ja die Geschichte, die haben beide gegessen und sind ja am Leben geblieben. Und doch hat sich Gottes Wort erfüllt, und zwar diese lebendige Beziehung zu Gott, ihre Seele sozusagen, sie hatte nicht mehr dieses Leben gehabt, es ist abgestorben. Das heißt, es ist der Sündenfall auch eingetroffen. Und durch den Ungehorsam dieser ersten Menschen ist auch die Sünde zu allen Menschen auch hindurchgedrungen. Lasst uns bitte Römer 5, Vers 12 lesen. Römer 5, den 12. Vers. Da heißt es so: Der Halben wird durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die weil sie alle gesündigt haben. Und hier kommt er sehr klar auch zum Ausdruck. Und in Gottes Augen, im geistlichen Sinne, sind alle Menschen, die ja in Sünde erleben, die sind Gottes Augen tot. In Epheser 2, Vers 1 lesen wir ein weiteres Wort, Epheser 2. Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden. Das heißt, die Sünde ist wirklich zu allen Menschen hindurchgedrungen, durch den Ungehorsam auch der ersten Menschen. Und wir waren sozusagen unter dem Fluch auch gewesen. Und in 1. Johannes 1 lesen wir ein weiteres Wort. 1. Johannes 1. In dem 10. Vers. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, wenn jemand auf die Idee käme und sagt, naja, ich bin doch ein guter Mensch und führe ein moralisch doch gutes Leben, ich habe doch gar nicht gesündigt und sehe das doch gar nicht ein, so sagt das Wort klar und deutlich, so wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir Gott zum Lügner. Und so ist auch dieses Schriftwort sehr klar und deutlich, dass wirklich die Sünde zu allen Menschen auch hindurchgedrungen ist. Und wir wollen zuerst betrachten das Los des Sünders oder wie fühlt sich der Sünder oder lasst uns in unser eigenes Leben auch zurückschauen. Wie haben wir uns gefühlt, als wir so in Sünde gelebt haben? Nun, zuerst müssen wir sagen, die Sündenbürde, sie hat doch uns schwer, schwer bedrückt. Es kam eine Sünde auch nach der anderen, die haben sich auch angehäuft. Vielleicht haben wir versucht, aus eigener Kraft auch dagegen anzukämpfen und wollten wirklich doch ein gutes Leben auch führen. Aber wir mussten immer zu dem Punkt auch kommen, dass wir versagt haben, dass wir wirklich aus eigener Kraft es nicht geschafft haben. Und allein diese Erkenntnis, die hat uns ja noch weiter auch heruntergedrückt. Unser Gewissen hat uns auch verklagt und wir waren verzweifelt und sahen keinen Ausweg auch. Es war eine schwere Bürde, die auf einem Sünder auch doch liegt. Zweitens können wir sagen, wir waren auch unter dieser Macht auch der Sünde. Wenn wir auch wollten, das Gute auch tun, dann konnten wir es nicht. In Johannes 8, Vers 34 heißt es, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und in Römer 7, Vers 19, lasst uns bitte Römer 7, Vers 19 aufschlagen. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und wie deprimierend ist es eigentlich für uns gewesen, die wir doch versucht haben, ja, dem Guten nachzustreben und immer wieder so auch versagt haben, weil wir wirklich dem nicht gewachsen sind, weil wir wirklich unter dieser Macht der Sünde und auch des Teufels doch auch standen. Und weiter, Ein Sünder ist, wenn wir weiter betrachten, wenn er in diesem Zustand verharrt und ihn Gott einmal von dieser Erde auch abruft, dann wird ein Sünder für alle Ewigkeiten getrennt sein, auch von Gott und von allem Guten auch. Und ich habe einen kleinen Abschnitt gelesen in dem Buch Biblische Lehre und möchte uns hier so einige Sätze einfach mal vorlesen, weil sie sehr gut auch diesen Zustand des Sünders auch dann wiedergeben. Der Verlust des Guten schließt alles Gute des gegenwärtigen Lebens ein, schließt aber auch von der Gegenwart Gottes aus und nimmt die Möglichkeit, jemals die Segnungen Gottes zu erlangen, die durch Gottes Gnade gegenwärtig für alle Menschen erreichbar sind. Dann ist auch der Entzug des Heiligen Geistes, durch dessen Wirksamkeit Erlösung allein möglich ist, inbegriffen und als Folge endgültige Verwerfung und ewige Hoffnungslosigkeit. Hinzu kommt der Entzug aller Segnungen des Himmels und das für alle Ewigkeit. Würde die zukünftige Strafe nur in diesen angeführten Verlusten bestehen, wäre sie in ihrer Unendlichkeit schon überaus schrecklich. Aber sie schließt auch unendliches Leid, Qual und Pein ein. Die endgültig Verlorenen werden Sklaven ihrer eigenen sündigen Leidenschaften sein und sie werden gequält werden durch die Bösartigkeit und die Selbstsüchtigkeit ihrer üblen Genossen. Aller Bosheit und dem Verderben völlig preisgegeben und von ihrem eigenen schuldigen Gewissen verklagt, werden sie in endloser Verzweiflung gequält sein. Und als ich diese Worte so las, dann dachte ich, wie schrecklich ist eigentlich das Ende auch des Sünders, eines Menschen, der bewusst auch Gottes Gebote auch übertritt. Und wir können sagen, was ist unser Leben, unser wirklich kurzes Leben hier auf dieser Erde im Vergleich zu dieser langen, langen Ewigkeit, einer Zeit ohne Anfang und ohne Ende? In Lukas 16 wird uns auch die Begebenheit von diesem reichen Mann auch wiedergegeben und von Lazarus. Wir wissen, dass Lazarus auch zu den Füßen sozusagen des reichen Mannes auch seine Brocken auch speisen durfte. Und dann kommen beide auch oder müssen beide von dieser Erde gehen. Lazarus kommt in den Himmel und der reiche Mann kommt in die Hölle. Und dann lesen wir in Lukas 16, Vers 24, wie sich der reiche Mann wendet. Und hier heißt es so schön, Lukas 16, Vers 24, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Es ist etwas Schreckliches, ja, dass jemand überhaupt so dazu kommt und sagt, nur das Äußerste des Fingers würde vielleicht eine kleine Erleichterung mir bringen, aber eigentlich weiß man, was bedeutet schon diese kleine Erleichterung, wenn die ganze Seele sozusagen in Flammen und in der Verdammnis auch steht. Und er bittet weiter in dem 27. Vers und spricht hier, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und wie lag es diesem Menschen so auf dem Herzen? Ja, er selber ist jetzt nun mal dort, aber er hat noch Brüder, er hat 5 Brüder hier auf dieser Erde und er möchte sie doch warnen. Und sag doch, Lazarus, gehe hin, Geh hin sozusagen, warne meine Brüder, dass sie nicht an diesen schrecklichen Ort auch noch kommen. Und wir haben gesehen, dass der Sünder persönlich und unter dieser persönlichen Schuld und Bürde auch zu leiden hat, dass er wirklich ein Sklave des Teufels ist, dass er nicht seinen eigenen Willen auch hier im Leben auch vollbringen kann und dass er schlussendlich, wenn er sich nicht sozusagen bekehrt und zu Gott wendet, dass er in alle Ewigkeit auch die Zeit in der Hölle doch verbringen muss. Und Gott hat diesen Jammer, Gott hat wirklich dieses Elend der Menschen gesehen und er hat schon von Anbeginn der Welt einen Heilsplan auch zurechtgelegt. Er hat seinen einzigen Sohn auf unsere kleine Erde auch gesandt und dieser Sohn, er hat sich wirklich erniedrigt um unseretwillen. Er starb wirklich diesen schmachvollen Tod auch am Kreuze für mich. Und auch für dich, liebe Seele. Und nun haben wir aber Hoffnung. Wir haben wirklich diesen Weg, den wir auch gehen können, wo wir zu Jesus kommen dürfen und dürfen wirklich von unserer Last und von unserer Bürde befreit auch werden. Nun kommen wir zu dem Hauptteil. Und wir wollen uns jetzt sehen, welche Segnungen, welche Vorrechte dürfen diejenigen besitzen, die wirklich diese lebendige Verbindung auch zu Gott haben. Denn Jesus spricht in Johannes 14, Vers 16, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Lasst uns bitte 1. Johannes 1, Vers 9 aufschlagen. 1. Johannes 1, Vers 9, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ach, wie schön ist diese Zusage und die Verheißung auch unseres Gottes, wie er sagt, komme doch zu mir, komme zu mir, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann will ich zu meinem Wort stehen. Ja, ich will euch diese schwere Bürde auch abnehmen und ihr dürft wirklich meine Kinder auch werden. Und wir, die wir in Sünden tot waren, wir dürfen nur zu Jesus kommen und er gibt uns wirklich dieses geistliches Leben. Wir dürfen befreit werden von dieser großen Schuld und von dieser Bürde, die uns auch doch bedrückt. Und er gibt uns auch die Zusicherung, dass er diese Bürde ins Meer der Vergessenheit werfen wird. Und er soll dieser Schuld nicht mehr gedacht werden. Es ist etwas so Großes. Egal wie groß deine Sünde ist, liebe Seele, ob du ein moralisch guter Mensch bist und sagst, ich habe nur sozusagen kleine Sünden vor Gott getan. Oder ob wir wirklich in großen Sünden leben. Gott verheißt wirklich, alles ins Meer der Vergessenheit zu werfen und daran nicht mehr auch zu denken. Und wenn wir ganz persönlich an unseren Tag auch des Heils auch zurückblicken, welche Freude, welche Erleichterung haben wir doch persönlich verspürt? Welche Freude war doch, ich sag mal, im ganzen Hause gewesen. Die Eltern haben sich gefreut, die Geschwister, unsere Freunde, Bekannte, ja die ganze Gemeinde hat sich doch auch gefreut. Und wir dürfen eigentlich weitergehen, nicht nur auf der Erde ist Freude, sondern auch im Himmel. Und da lesen wir in Lukas 15, Vers 10. Lukas 15, Vers 10. Also auch sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Diese Nachricht, dass einer sich zu Gott gewandt hat, sie durchhallt wirklich die Himmelswelt und die ganze Engelwelt, sie freut sich. Und es ist etwas so ganz, ganz Besonderes, wenn wir wirklich dran denken, ein schuldgeplagter Mensch ist frei geworden. Er hat Leben aus Gott empfangen. Und nun dürfen wir sozusagen frei sein. Frei sein. Als ich mich bekehrt habe, dann ist mir ein Lied so in den Sinn gekommen, das mein Opa so oft gesungen hat. Und da heißt es im Chor, frei, frei, frei dürfen wir wirklich von dieser Sündenlast sein. Ja? Von der Welt und aller Eitelkeit hat uns wirklich Jesus auch befreit. Und er hat uns wirklich dieses kostbare Vorrecht wirklich auch geschenkt, dass wir frei sein dürfen und wir wirklich aus Liebe nun, nicht als Sklaven der Sünde sozusagen in unserem Leben auch hier leben dürfen, sondern wirklich aus Liebe dürfen wir nun Gott auch dienen. Und ein weiterer Punkt, wenn wir Leben aus Gott haben, dann fügt er uns ganz persönlich in die Familie Gottes auch ein. Und wir lesen hier ein Gedanke in Markus 10 von Vers 28. Markus 10, 28 bis 30. Und hier spricht Petrus. Da sagte Petrus zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, so er verlässt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter der Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und mir persönlich ist diese Schriftstelle wirklich so nahe gegangen, wenn vielleicht ein Mensch in Sünde denkt, ja, wenn ich mich zu Gott wende, dann muss ich doch etwas aufgeben, ich muss doch wirklich etwas verlassen, es ist doch ein Verlust für mich. Und wie schön spricht hier auch Gottes Wort, du wirst es hundertfältig empfangen. Hundertfältig werden wir wirklich empfangen, wie es hier heißt, auch an diesen sozusagen irdischen Gütern, wie es hier heißt, Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter. Wir werden wirklich sozusagen in die Familie Gottes auch eingefügt und es ist wirklich etwas Wunderbares. Der nächste Punkt, wenn wir in dieser Erfahrung stehen und wirklich bis ans Ende unserer Tage auch Gott die Treue halten, dann erwartet uns sozusagen auch das Erbe und das ist die ewige auch Erlösung. Es ist die Hoffnung auf diese ewige Seligkeit, die zukünftige Herrlichkeit auch mit Gott. Und somit können wir auch sagen, das geistliche Leben ist die Eintrittskarte in den Himmel. Das geistliche Leben und nur das geistliche Leben ist die Eintrittskarte auch in den Himmel. Und der Himmel wird uns zum Beispiel in Offenbarung auch 21 bildhaft beschrieben als eine herrliche Stadt mit einer Mauer von Jaspis und lauterem Gold, deren Fundament aus kostbaren Edelsteinen auch geschmückt ist, deren Tore aus Perlen bestehen. Und die Straßen der himmlischen Stadt sind aus lauterem Gold auch gebaut. Und die Bibel gebraucht diese Bilder, um uns, ich sag mal, in unserem wirklich begrenzten Begriffsvermögen, ja, es sozusagen einigermaßen auch doch zu erklären. Aber eigentlich wissen wir, es wird noch viel, viel schöner sein. In 1. Korinther 2, Vers 9 lesen wir, 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Es ist etwas, was Gott wirklich auch für sich sozusagen auch behalten hat, auch dieses Geheimnis, weil er das mit keinen anderen Bildern uns das auch so noch erklären kann. Aber allein wenn schon die Bilder, die wir jetzt gehört haben, zum Beispiel aus Offenbarung 20 wären, wo sehen wir solch einen Reichtum, so eine Stadt auf dieser Erde? Es ist etwas Unbeschreibliches. Und wie wird eigentlich das Leben dann dort sein, der Erlösten? Wir werden keine Versuchungen haben. Keine Versuchungen. Wenn wir hier auf dieser Erde auch leben, so gefällt es ja dem einen, dem Teufel, überhaupt nicht, ja, dass wir dieses Leben haben. Und er ficht uns an und er möchte uns auch zu Fall bringen. Und dort werden wir keine Versuchungen haben. Wir werden wirklich befreit sein von der sündigen Umgebung, von all dem, was uns wirklich auch so zurückzieht. Wir werden befreit sein von dem irdischen Leid, von dem Schmerzen auch unseres irdischen Körpers. Und wir werden Gott von Angesicht sehen. Wir werden den großen Herr und Meister endlich wirklich von Angesicht sehen und werden wirklich niederfallen und ihn dann anbeten. Und wir werden auch dann Gemeinschaft haben mit allen Heiligen, die auch wirklich sich bewährt haben, mit allen Heiligen und auch mit allen Engeln. Und als ich so diese Gegensätze gesehen habe, was eigentlich ein Sünder sozusagen bereits hier schon im Leben durchmachen muss und was das Ende auch des Sünders ist und auf der anderen Seite wirklich das Leben einer erlösten Seele, die wirklich dieses geistliche Leben doch hat und am Ende wirklich dieses großartige Erbe auch antreten darf, dann ja, bin ich eigentlich in Staunen unserem großen Gott gegenüber auch in großer Dankbarkeit auch ausgebrochen. Und bei mir stieg aber wirklich die Frage auf, schätzen wir ganz persönlich, sofern wir geistliches Leben haben, schätzen wir wirklich diese Erfahrung, dass wir wirklich aus Gnaden wirklich seine Kinder sein dürfen. Und der Gedanke, der hat mich so bewegt. Und weil ich einfach diesen Eindruck habe, dass wir stehen wirklich jeder auf seinem Platz und jeder muss so seinen Dingen auch nachgehen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das Leben uns so im Griff hat, dass wir ja uns gar nicht so freuen können über das, was Gott uns auch getan hat. Und ich denke, es ist auch hier sozusagen die Arbeit auch des Teufels, um sozusagen in diese Kleinigkeiten des Lebens so einzuwickeln und diese Dinge des Lebens als so groß und so wichtig auch ansehen und dass wir gar nicht dazu kommen, sozusagen über diese Erfahrung, über unsere persönliche Erfahrung mit Gott wirklich auch in Staunen, in Dankbarkeit und auch in Freude doch auch wirklich auszubrechen und das wirklich Gott so bewusst auch zum Ausdruck doch auch zu bringen. Ist es uns bewusst, dass sich heute Morgen in diesem Raum sich die reichsten Menschen von ganz Pforzheim sich befinden? Und solange ihr nachdenkt, wer von euch dazugehört, lasst uns mal Matthäus 16, Vers 26 lesen. Matthäus 16, Vers 26. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Eine sehr bekannte Schriftstelle. Wir fuhren mal dieser Tage mit dem Auto auch durch unsere Stadt und haben gesehen vor uns einen sehr teuren Sportwagen, einen Lamborghini. Und da sagt meine Frau, mit einem Pforzheimer Kennzeichen, man muss dazu sagen, da sagt meine Frau, sie wusste gar nicht, dass in Pforzheim so reiche Menschen leben. Und mir kam so der Gedanke, und wenn diese Menschen einige solcher Autos hätten, wenn sie Häuser haben, wenn sie Grundstücke haben, wenn sie Firmen haben, wenn sie Aktien haben, wenn sie wirklich alles haben, was das Herz nur wünschen mag, was ist es im Vergleich zu diesem ewigen Leben? Einfach aus diesem Grund, weil alles, was uns umgibt, alles, wirklich alles, was wir sehen können mit unserem natürlichen Auge, es ist vergänglich. Gott hat es uns hier sozusagen als eine Leihgabe anvertraut, dass wir uns mit Sicherheit auch des Lebens erfreuen können, aber es ist nichts Dauerhaftes. Es wird alles vergehen und im Gegensatz dazu die Seele, die unsterblich ist. Und wenn wir wirklich diese Erfahrung haben, dann ist es doch etwas ganz Besonderes. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Ist es uns wirklich bewusst, welchen Reichtum wir in unserem Herzen sozusagen tragen? Und ich muss sagen, als ich früher so die Bibelstelle gelesen habe, dann habe ich, so mehr allgemein auch bezogen. Eine Seele ist mehr wert sozusagen als die ganze Erde. Aber so ganz persönlich für mich, das war für mich so eine ganz persönliche Erfahrung jetzt auch gewesen, wo ich gesagt habe, wenn ich geistliches Leben habe, dann habe ich doch einen unschätzbaren Schatz in meinem Herzen. Es ist etwas ganz, ganz Persönliches und deswegen auch die Aussage, wenn wir dieses Leben haben, dann dürfen wir uns wirklich in Gottes Augen zu reichen Menschen wirklich auch rechnen. Und es ist wirklich etwas ganz, ganz Großes, diese persönliche Erfahrung auch. Und wenn wir diesen Schatz auch in unserem Herzen haben, dann lasst uns wirklich diese Freude, diese Dankbarkeit Gott gegenüber auch nicht vergessen, sie nicht verlieren. Lasst uns wirklich nicht von diesem Staunen auch runterkommen und lasst uns nicht durch den Alltag sozusagen einwickeln. Es ist selbstverständlich, dass wir in unserem Leben auch zurechtkommen müssen und unseren Pflichten und Aufgaben nachkommen müssen. Doch sagt Gott das Wort, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und diesen Schatz, den möchte natürlich einer, der Teufel, der möchte ihn doch uns rauben. Er möchte nicht, dass wir in dieser lebendigen Beziehung auch stehen. Und in Johannes 17, Vers 15 heißt es, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gott möchte, dass wir unseren Pflichten und Aufgaben wirklich nachkommen. Aber er hat für uns schon wirklich zu seinem Vater auch gebeten, in Johannes 17, dass wir wirklich bewahrt werden, auch vor allem Bösen. Ich habe mal vor einigen Monaten eine Botschaft von der Schwester Abraham gehört. Und sie ging mir wirklich so zu Herzen, sie hat über den Gedanken gesprochen, von Gott bewahret. Und sie hat über den Psalm 16 gesprochen. Und ich muss sagen, wenn wir zum Beispiel so, ich sage mal, in das Morgengebet auch zurückgehen, so ging es mir, ja, man tut beten, lieber Gott, bewahre wirklich an diesem Tag. Und ich muss ehrlich sagen, so, man hat es ja mehr so, ja, für den äußerlichen Menschen auch gedacht, bewahre uns vor allem Unfall, dass uns auch kein Unheil hier auch zusteht, zustoßt. Und als ich diese Botschaft gehört habe, dann ist es mir so bewusst geworden, dass wir wirklich, wirklich bitten auch sollen, dass Gott uns bewahren möchte, aber wirklich in unserem Inneren, ja, dass nicht der Teufel den Tag über wirklich diesen Schatz angreift, ja, dass wir wirklich diesen kostbaren Schatz auch verlieren. Und es ist wirklich etwas Schönes, dass wir wirklich auch bitten dürfen, dass Gott uns auch durch diesen Tag wirklich bewahren möchte und dass wir wirklich auf diesem schmalen Lebensweg auch doch bleiben. Lass uns ein anderes Bild auch betrachten, das finden wir in Hesekiel 37, von dem ersten Vers an. Hesekiel 37, es ist ein längerer Abschnitt bis zum 11. Vers. Und des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld, und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, Herr, das weißt du wohl. Und er sprach zu mir: Weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht der Herr, Herr, von diesen Gebeinen: Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es. Und als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine kamen wieder zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Winde, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Wind: So spricht der Herr, Herr, Wind, komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer war ein sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Ich nehme an, dass uns diese Begebenheit auch bekannt ist, jetzt hier aus Hesekiel 37, wie Gott ihm so ein Bild auch vor Augen auch führt und wie er wirklich dieses große Feld sieht, voller toten Gebeine. Und als ich so darüber nachdachte, dann kam mir so dieser Gedanke: Lasst uns mal ganz persönlich vorstellen, in der Umgebung, wo wir uns aufhalten, lasst uns einfach mal unsere Stadt nehmen, die vielen Einwohner, die auch unsere Stadt doch hat, und einfach im Vergleich sehen, wie viele Menschen wirklich geistliches Leben aus Gott haben. Und wir wirklich betrachten dieses große Feld voller Totengebeine, das heißt, alles Menschen, die kein Leben aus Gott haben. Und jetzt lasst uns die eine Seele nehmen, die wirklich lebend dasteht, die wirklich diese lebendige Verbindung auch zu Gott hat. Wie mag sich diese Seele unter diesen toten Gebeinen fühlen? Mir kam so der Gedanke, als wir von Tuningen nach Hause fuhren, dann war es schon etwas später gewesen. Und dann sind wir mit einigen Jugendlichen noch in eine Raststätte reingefahren, haben noch etwas gegessen. Und da hat jemand gesagt, die Menschen, die sehen ja sehr merkwürdig aus. Auf einmal war so ein Eindruck auf uns, die rauchen, die benehmen sich ganz, ganz anders. Es war etwas gewesen, was uns vielleicht früher überhaupt nicht so aufgefallen ist. Ja? Und wir können doch sagen, je näher wir uns wirklich zu Gott halten, wenn wir wirklich so jetzt in unserer Lage dort wirklich 6 Tage sozusagen wirklich so intensiv uns mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben, wirklich so eine intensive Gemeinschaft mit Gott auch haben, dann erscheinen uns diese Dinge auch dieser Welt befremdend einfach. Und ich denke mal so, wenn wir wirklich geistliches Leben haben und wirklich dessen bewusst sind, was wir haben, dann werden wir uns sozusagen nicht unbedingt wohlfühlen in diesem geistlichen Sinne unter diesen Menschen. Wir werden sehen, diese Not auch der Menschen. Und wir müssen doch eins auch sagen, wie es auch hier heißt, dass nur allein Gott doch dieses Leben geben kann. Wir können kein Leben von uns aus auch jemand geben. Aber wie mag es sein, in unserem Herzen, wenn wir all die toten Gebeine sehen, ist es nicht so ein Verlangen auf unserem Herzen. Mensch, ich persönlich habe diesen großen Reichtum, diesen Schatz, ich habe Leben und die anderen, die sind tot. Ich will doch den anderen Menschen helfen. Ich will sie irgendwie sozusagen zu dieser Quelle doch hinweisen. Ja? Ich selber von mir aus kann kein Leben geben, aber es gibt doch einen, der wirklich dieses lebendige Wasser auch fließen lassen kann und dass auch diese toten Gebeine sozusagen Leben aus Gott doch bekommen. Und der andere Gedanke, wenn eine Seele Leben aus Gott hat und sie merkt auf einmal 100 Meter weiter, da erwacht ja eine Seele. Sie hat Leben bekommen. Sie ist wirklich vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Oh, ich denke, das wird eine ganz, ganz große Freude doch sein, endlich jemand zu haben, mit dem man wirklich Gemeinschaft haben kann. Auf einmal jemand zu haben, der wirklich Leben aus Gott hat. Und mir kam so der Gedanke, lasst uns wirklich sich übereinander freuen, lasst uns wirklich diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen, nicht als etwas Selbstverständliches auch annehmen, dass wir ja einfach zum Haus Gottes kommen, einfach uns hinsetzen und wieder ein Wort hören, sondern lasst uns wirklich diese Gemeinschaft pflegen und vor allem lasst uns wirklich diese Freude einander wirklich auch erhalten. Es ist etwas, denke ich, was ganz, ganz Besonderes, was wir hier auch wiederum haben dürfen. Nun wollen wir auch zum Schluss kommen und lasst uns bitte auch prüfen, haben wir ganz persönlich dieses Leben aus Gott? Wie können wir uns auch da prüfen? Das heißt in Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir aufrichtig zu Gott kommen, dann wird er uns das klar und deutlich auch sagen, ob wir dieses Leben haben oder ob wir es nicht haben. Und mir kam so der Gedanke, es ist auch nicht ausschlaggebend, wie lange wir, wenn einer sagt, naja, ich habe mich ja schon so lange her bekehrt, vielleicht schon viele Jahre her, aber es ist überhaupt nicht ausschlaggebend, wie lange du dich schon bekehrt hast, sondern die Frage ist, ob du jetzt in dieser Erfahrung stehst. Und das ist einfach ausschlaggebend und es wird auch ausschlaggebend sein, ob wir diese Erfahrung jetzt haben und dass wir sie auch bewahren, wirklich bis an unser Lebensende. Denn wirklich das Ende wird gekrönt und nicht der Anfang. Es hat etwas Ernstes auch an sich und Gott möge uns bewahren, dass wir wirklich auch nicht die Worte hören müssten, die Gott auch in Offenbarung 3, Vers 1 zu der Gemeinde in Sardes auch schrieb. Da sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Es ist etwas, denke ich, Schreckliches, wenn wir eine Form haben, dass wir uns vielleicht etwas einreden, oder vielleicht hattest du, liebe Seele, auch diese Erfahrung vor vielen Jahren auch erlangt. Aber die Frage ist, ob wir jetzt, heute in dieser Erfahrung wirklich auch stehen. Und sofern wir wirklich uns geprüft haben und dieses Leben bei uns persönlich vorhanden ist, dann lasst uns wirklich es wertschätzen, lasst es uns Gott zum Ausdruck bringen, lasst es uns wirklich auch in unseren Versammlungen sozusagen auch laut werden lassen. Und wenn wir uns geprüft haben und wenn wir dieses Leben nicht haben, dann wünsche ich, dass wirklich der Geist Gottes auch an unseren Seelen weiterarbeitet, dass er wirklich dieses Wort so lebendig macht, dass er wirklich uns es so groß und so wichtig auch macht, dass er wirklich dieses Verlangen uns auch weckt, diesen Schatz wirklich ganz persönlich doch auch zu erlangen. Und mir kam so der Gedanke, lasst uns diese Frage wirklich aus der Sicht der Ewigkeit betrachten.